Menschen, die in sehr hohen Machtpositionen sind, sehen halt Menschen nicht mehr als gleich an. Das heißt aber nicht, dass man Macht grundsätzlich als was Negatives sehen sollte. Man kann sich nicht davon entfernen, wenn man in der Gesellschaft lebt. Das heißt, am besten, man versucht es irgendwie so zu gestalten, dass es möglichst demokratiekompatibel ist und auch menschlich.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Warum müssen wir Macht neu denken? Weil das gängige Verständnis von Macht machiavellistisch und autoritär ist, sagt Sophie Pornschlegel. Und sie muss es wissen, denn die Politikwissenschaftlerin arbeitet als politische Analystin in Brüssel und hat ein Buch zum Thema geschrieben. Ich bin Christina Appel und habe im Live-Gespräch auf der Her Career Expo mit Sophie darüber gesprochen, wie ein neuer, konstruktiverer Machtbegriff aussehen könnte und warum wir ihn dringend brauchen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sophie da ist. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Am Ende der gewohnten Ordnung, warum wir Macht neu denken müssen. Dieses Buch hast du geschrieben, ein Buch, was ich ganz, ganz faszinierend fand. Du bist Politikwissenschaftlerin, Publizistin und politische Analystin in Brüssel. Ich weiß, deine Jobbeschreibung ist noch viel länger, aber ich spare mir das jetzt einfach. Lass uns aber gleich mal so ein bisschen drüber sprechen, was du machst. Was macht eigentlich eine politische Analystin?
Also ich arbeite zurzeit als stellvertretende Geschäftsführerin bei einem Think Tank, der heißt Jacques Delors. Es gibt drei davon, einen in Berlin auch. Bei der Hertie School ist der angedockt und wir sind, also es sind drei unterschiedliche Think Tanks mit dem gleichen Namen und der gleichen Idee natürlich dahinter. Und ich arbeite in dem in Brüssel und wir sind ein kleines Team von 10 Leuten und da haben wir verschiedene Programme. Und ich habe so ein bisschen das Politikfeld gewechselt, weil ich davor viel zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Institutionen gearbeitet habe. Und nachdem ich 5 Jahre lang mich mit Ungarn und Polen beschäftigt hatte, hatte ich dann weniger Lust darauf und mache jetzt viel mehr zu Nachhaltigkeitsthemen und dem Green Deal vor allem. Und es ist so ein bisschen interessant, weil ich meine, nach dem Studium tatsächlich angefangen hatte, im Energiebereich zu arbeiten. Also als ganz böse Lobbyistin. Und jetzt halt eben auf der anderen Seite so ein bisschen rauskommen und immer noch im Thinktank-Bereich, weil Think Tank ist ein wahnsinnig schöner Job. Man verbindet verschiedene Bereiche. Also es hat natürlich einen politischen Aspekt, es hat einen wissenschaftlichen Aspekt und einen sehr starken auch Medienaspekt. Also man ist auch mit Medien mit ihnen in Kontakt und muss auch versuchen, eben wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst klar rüberzubringen und Verständnis dafür zu entwickeln. Mhm. Also das verbringt alles zusammen und ich mag es sehr gerne. Und ja, ab und zu schreibe ich dann auch noch Bücher. Genau.
Darauf zieht sie meine Frage ab. Genau, ich wollte einfach nochmal zeigen, du sitzt in Brüssel auch im Zentrum der Macht. Du hast sehr Zugriff auf sehr viele Daten. Du beschäftigst dich den ganzen Tag damit. Und du bist zum Schluss gekommen, dass wir ein neues Verständnis von Macht brauchen. Warum müssen wir Macht neu denken?
Also es ist interessant, weil ich würde tatsächlich sagen, dass die Macht sehr diffus ist. Also in Deutschland hat man das Gefühl, ja, die Macht ist in Brüssel und in Brüssel denkt man sich ja, die Macht ist eigentlich in den Hauptstädten. Weil im Endeffekt wird in der EU nichts entschieden, wenn die Hauptstädte nicht damit einverstanden sind, also die verschiedenen Regierungen. Und das ist so ganz interessant, weil dadurch eben dieses Machtverständnis sehr diffus ist. Wer macht eigentlich die Politik? Wer ist eigentlich dafür zuständig? Und es sind so tatsächlich relativ komplexe Prozesse, wo so viele Akteure mit drinnen reinspielen, dass es relativ schwierig ist, dann zu sagen, das ist die Person, die dafür verantwortlich ist. Und das hat dann eben auch den negativen Effekt, dass halt sich sehr viele Leute auch aus ihrer Verantwortung ziehen können, weil es halt ein bisschen diffus gestaltet ist. Und das ist eins der vielen Probleme, die wir mit der Macht haben. Hat natürlich auch was Strukturelles bedingt. Das ist ja gut in der Demokratie, dass wir eben ja eine Bevölkerung haben, die erstmal wählt und dann dadurch halt eben verschiedene Parteien als Auswahl haben und dann eben verschiedene Akteure also die Macht praktisch aufgeteilt ist und es ist auch eben eine Gewaltenteilung gibt und es eben nicht so eine Konzentration von Macht gibt. Aber was wir grundsätzlich sehen, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe, ist, dass wir in der Demokratie ein doch recht autoritäres Machtverständnis noch haben, das sehr machiavellistisch gedacht ist, wo es sehr viel um individuelle Macht geht, die halt eben nicht besonders stark in die Richtung Gestaltungsmacht geht und auch nicht in die Richtung der kollektiven Macht, sondern halt dieses typische House of Cards, ich muss über Leichen gehen, um an die Macht zu kommen. Und es ist auch interessant, weil es gibt verschiedene, also ich habe mir so ein bisschen auch so psychologische Studien angeschaut, zu was Macht eigentlich mit Menschen macht. Und es ist tatsächlich nicht positiv. Also es hat ein Suchtpotenzial und Menschen, die in sehr hohen Machtpositionen sind, haben eine Tendenz, weniger zuhören zu können, sind weniger empathisch und sehen halt Menschen nicht mehr als gleich an. Also die sehen halt Menschen in Hierarchien. Und das ist auch schon bestätigt. Das heißt aber nicht, dass man Macht grundsätzlich als was Negatives sehen sollte und auch nicht so in die Schmuddelecke stecken. Ich habe ganz viel Hannah Arendt lesen können für das Buch und die ist wirklich top, dass man halt eben auch versteht, dass Macht immer da ist, wenn man eine soziale Beziehung hat. Das heißt, man kann sich nicht davon irgendwie entfernen, wenn man in der Gesellschaft lebt. Das heißt, am besten, man versucht es irgendwie so zu gestalten, dass es möglichst demokratiekompatibel ist und auch menschlich.
Du beschreibst im Buch unsere gegenwärtige Situation als Polykrise. Kannst du uns ein bisschen genauer beschreiben, was sind diese Krisen und warum gehen sie uns auch als Individuum was an? Also eben nicht nur unsere Staatsoberhäupter.
Grundsätzlich sollten wir uns da alle mit Politik beschäftigen, weil wir ja alle wählen gehen und das ist ja so der wichtigste Punkt. Bei Polykrise meine ich so eine Mischung aus punktuellen Krisen, die wir erlebt haben und halt eben auch systemischen Krisen, die sich anhäufen. Und da ich relativ nah am politischen Geschehen bin, sehe ich eben, wie aufgrund dieser Krisen dann so die systematischen Krisen so ein bisschen wegfallen und man da keine Antworten mehr findet. Und ein typisches Beispiel dafür ist natürlich die Energiekrise, die wir hatten aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, wo dann alle gesagt haben, oh Gott, die Energiepreise gehen nach oben, unser Wirtschaftsmodell funktioniert nicht mehr, weil es eben auf russischem Gas bestand, das relativ billig war. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann war auf einmal die Frage nach der Klimakrise so ein bisschen aus dem Weg, weil wir halt ganz schnell jetzt eine Antwort finden mussten. Und dann gab es eben EU-Fördergelder, Next Generation EU zum Beispiel aus der Corona-Krise, RePower EU, also das sind die ganzen Instrumente, die dann Deutschland natürlich auch Geld gegeben. Und dann hat man gesehen, dass eben diese systematischen Krisen nicht mehr wirklich angegangen werden. Und die Politik hat wirklich ein Problem damit, jetzt eben langfristig strategisch Lösungen zu finden für diese Anhäufung von Krisen, die wir haben. Und die haben natürlich dann auch eben so einen Effekt, dass sie sich gegenseitig natürlich noch verstärken. Und damit meine ich nicht nur die Klimakrise, sondern auch eine Krise des Politischen an sich, also auch mit der Demokratie. Die Tatsache, dass wir Rechtspopulismus haben, hilft natürlich nicht dabei, Lösungen zu finden und konstruktiv damit umzugehen. Und bei den punktuellen Krisen, ich würde sagen, es ist jetzt schon so, seit 2008 hatten wir die Wirtschafts- und Finanzkrise und seitdem hat es halt irgendwie nicht so wirklich aufgehört. Also wir hatten Brexit, Trump 2015, was als Migrationskrise bezeichnet wurde, Corona, russischer Angriffskrieg, also es häuft sich einfach. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein ständigen Krisenmanagement und schaffen es eben dann dadurch nicht irgendwie langfristiger zu denken.
Ja. Dein Buch heißt Das Ende der gewohnten Ordnung. Wie sah denn die gewohnte Ordnung aus? Also was war aufgeräumter und wo haben wir besser funktioniert, in Anführungsstrichen?
Also man hat ja immer, jetzt um vielleicht auf die EU zurückzugehen, es hieß ja Frieden, Wohlstand, Sicherheit, Parteien im demokratischen Spektrum, die sich das immer schön aufteilen, die machen einmal SPD, dann große Koalition, ein bisschen CDU, ab und zu mal hier und da die FDP, also alles so schön und gut und irgendwie Wirtschaftsmodell war ja dasselbe, wir haben günstige Energie, unsere Automobilhersteller kriegen das alles schon gebacken, wir haben hier überhaupt keine Arbeitslosigkeit, das war alles so gediegen, würde ich sagen, und nicht vielleicht auch weniger krisenresistent, weil man eben nicht überlegt hat, wie man das resilient gestaltet. Wie man Energiewende, davon reden wir über 15 Jahren und haben es immer noch nicht richtig hinbekommen. Unsere Infrastruktur ist marode. Also wir sehen schon, dass wir einfach nicht in die Zukunft investiert haben und dadurch eben auch eine bestimmte Ordnung für auf immer so gegeben gesehen haben, die es aber nicht ist. Und jetzt haben wir den Salat und die Frage ist ein bisschen, schaffen wir es da irgendwie rauszugehen? Und es ist so ein bisschen dieser Knackpunkt jetzt. Und es ist auch ganz interessant, bei den politischen Diskussionen in Brüssel kriegt man das wirklich mit, dass die halt eben versuchen, jetzt die Köpfe zusammenzustecken und sich zu überlegen, wie kommen wir da raus? Weil jetzt kommt es halt eben auch um die Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn es dann halt eben jetzt zum Beispiel eine extrem hohe Arbeitslosigkeitenquote geben sollte in Europa, dann wissen wir aus der Geschichte, dass es natürlich noch mehr Frustration gibt. Und wahrscheinlich noch mehr Rechtspopulismus. Und das sind so die Sachen, wo man jetzt versucht, eben dran zu was zu ändern. Aber wie gesagt, ich arbeite jetzt sehr viel zu Green Deal und Nachhaltigkeitsthemen. Und ich muss sagen, wir wissen ja, was die Klimakrise macht. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür gewappnet sind. Und frage mich dann eben auch, inwieweit unser demokratisches System eben geändert werden muss, damit wir langfristiger denken können und eben auch die Lösungsansätze finden können, die wir brauchen.
Ja. Jetzt gucke ich sehr viel Serien. Es gibt so Dystopien, ne? Und ich denke, wenn wir immer von der Zukunft reden und von der neuen Ordnung, dann denken wir immer, es wird auf jeden Fall besser. Oder wir wollen es besser machen. Wir arbeiten auf eine Utopie hin. Aber die neue Ordnung könnte ja auch was anderes werden. Und wenn wir sehen, dass überall auf der Welt Frauenrechte beschnitten werden, dass Frauen nicht über ihren eigenen Körper, über ihre Stimme verfügen dürfen, dass Machtdemonstration bedeutet, Grenzen anderer Länder einfach nicht mehr zu respektieren, dann frage ich mich, ist die neue Ordnung dann wünschenswert? Wo setzen wir an, damit es wirklich besser wird?
Ganz viele der Utopien sind eben so diese Macht, also reden wenig über Macht, weil sie dann eben Macht immer nur als Dominanz verstehen. Das muss aber nicht so sein. Und man darf natürlich nicht in das eine oder das andere Extrem verfallen. Also ich denke nicht, dass wir einer Utopie entgegenrennen, aber Dystopien müssen auch nicht sein. Es ist wirklich eine Frage der jetzigen Entscheidungen, die wir treffen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht ganz klar ist, dass es wirklich in unserer Verantwortung liegt und natürlich auch der Verantwortung der Politik, die natürlich bestimmte Faktoren mitdenken muss. Also es ist natürlich nicht einfach, es wird immer an die nächste Wahl gedacht. Man muss natürlich gucken, dass man verschiedene Akteure glücklich macht. Gleichzeitig ist es trotzdem eine Entscheidung, wo ich mir denke, ihr habt hier Verantwortung und ihr seid dafür zuständig, ob wir halt eben in Richtung von der Dystopie gehen oder in Richtung einer Utopie. Und was ich auch sehr schade finde, ist eben zu sehen, dass rechtsextreme Parteien doch ein sehr klares Zukunftsbild haben, mit sehr einfachen Lösungen zu sagen, wir machen einfach unsere Grenzen zu. Ich meine, inzwischen macht es jetzt auch die SPD, aber gut. zu sagen, wir machen einfach zu, alle Migranten bleiben draußen. Die sind ja auch übrigens die, die alle antisemitisch sind und böse und die deutsche Gesellschaft hat kein Problem damit. Also schön, das Problem zu externalisieren, sich selbst nicht in Frage zu stellen und dann zu denken, das ist irgendwie die Antwort. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Was ich aber leider sehe, ist, dass andere Parteien darauf aufsteigen und statt eine wirkliche Alternative zu zeigen zur Alternative zu Deutschland, eben dasselbe machen, halt aber ein bisschen softer. Und eben diese Deutungshoheit dann trotzdem bei den Parteien bleiben, die tatsächlich eine Zukunftsvision haben, so schlimm sie auch ist. Und für mich ist sie dystopisch, für andere vielleicht nicht, aber ich würde mir wünschen, dass wir eben auch im politischen Raum andere Zukunftsbilder und Zukunftsvisionen haben, statt halt eben nur so eine Weiterführung der gewohnten Ordnung, die ja nicht mehr ist. Und andererseits dann aber eine Zukunftsperspektive, die für mich sehr dystopisch klingt und auch nicht machbar.
Du schreibst in deinem Buch, die Politik hat verschiedene Instrumente zur Hand, um gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen und so Gestaltungsmacht zu werden. Was für Instrumente sind das denn?
Viele. Also ich arbeite ja sehr stark im Brüsseler Kontext und da spricht man immer von Regulierung und natürlich gibt es dann irgendwie zum Beispiel eine Kohlenstoff, wie nennt man das, Carbon Tax, also Steuern sind natürlich ein typisches Instrument. Damit kann man viel bewirken, aber es sind ja auch Anreizsysteme, die man herstellen kann. Es geht ja nicht nur darum, Sachen zu regulieren und zu sagen, ihr müsst und mehr Bürokratie zu machen, sondern man kann ja Anreizsysteme schaffen, damit sich Sachen verändern. Es geht auch um Förderung, also die Frage ist, welche Prioritäten gibt man wohin? Es wird trotz Klimakrise weiterhin in fossile Energien subventioniert. Also es wird staatliches Geld reingegeben. Das sind Sachen, wo ich mir denke, wie kann das eigentlich noch sein? Und natürlich ist es dann ein Verhandlungsprozess natürlich mit verschiedenen Akteuren. Aber trotzdem wissen wir alle, dass es nicht die Lösung ist. Und zu glauben, dass die Politik nicht die Instrumente in der Hand hat, um Sachen nicht zu ändern, das ist falsch, weil das hat sie. Die Frage, es ist vor allem eine Frage des politischen Willens, des politischen Muts. Und dann natürlich das Aushandlungsprozess. Also man kann natürlich nie hundertprozentig das umsetzen, was man möchte in der Politik. Man muss immer natürlich gucken, dass es für alle Parteien passt. So ist es natürlich in der Demokratie. Aber ich denke, dass sehr viele einfach nicht, der politische Wille auch nicht unbedingt da ist. Wenn ich vielleicht ein ganz konkretes Beispiel geben kann. Wir haben ja weiterhin die Schuldenbremse in dem Grundgesetz mit einem Finanzminister, der sehr stark darauf pocht. Gleichzeitig aber bei Migrationspolitik sagt, die Genfer Konvention, das ist nicht ganz so wichtig, obwohl das internationales Recht ist. Also wir sehen, hier wird mit zweierlei Maß gemessen und man vergisst dabei auch, dass die deutsche Schuldenbremse extreme Auswirkungen für den Rest der EU hat, weil Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht in Europa bis jetzt. Die Frage ist noch, wie lange es bleibt, wenn wir weiterhin eine Schuldenbremse haben. Also es ist relativ klar, dass wenn wir keine Investitionen tätigen, die europäische Wirtschaftsfähigkeit davon Schaden tragen wird. Und das sind so politische Entscheidungen, wo ich mir denke, ich kann verstehen, dass man sagt, wir wollen keine weiteren Schulden machen, weil Generationengerechtigkeit, also diese Idee, aber das ist im falschen politischen Moment. Also auch so ein Gespür dafür zu haben, was für Konsequenzen eigentlich Entscheidungen haben langfristig, ist extrem wichtig. Und auch zu verstehen, was man für eine Verantwortung hat gegenüber auch dem Rest von Europa als Deutschland. Und das ist mir in letzter Zeit nicht ganz klar geworden. Oder ich hatte das Gefühl, sagen wir es so, dass die Ampelkoalition nicht unbedingt diese Verantwortung für Europa übernommen hatte, weil sie sehr viel mit sich selbst beschäftigt war. Aber das kann sich Deutschland nicht leisten.
Ja. Um nochmal auf von der gesamtgesellschaftlichen Ebene nochmal zum Individuum zu kommen. Machtlosigkeit führt zu Politikverdrossenheit. Und ich glaube, ganz viele Menschen, oder zumindest erlebe ich das in meinen Gesprächen, so fühlen sich nicht als Teil des Ganzen. Ja. Weil wir wissen, je reicher du bist, desto mehr wird deine Stimme gehört, desto mehr Einfluss hast du. Je weniger Bildung du hast, desto weniger wird deine Stimme gehört, weil die Leute haben kein Interesse an deiner Meinung. Und ich überspitze das jetzt sehr, aber ja. Ne? Die Hans-Böckler-Stiftung spricht in ihrem letzten Report von den größten gesellschaftlichen Spaltungen, die es je gegeben hat. Historisch hohe Spaltung ist das genaue Zitat, reich und arm, befugt, unbefugt, Menschen mit Gestaltungsmacht, Menschen ohne Gestaltungsmacht. Mit welchen Worten motivierst du im Gespräch Menschen zu sagen, ja, aber jetzt erst recht?
Ich musste mich vor kurzem daran erinnern, wie ich mit 22, da habe ich in England studiert und habe mit Engländern in Südlondon gewohnt und keine von denen hat gewählt. Die waren extrem politikverdrossen, die haben auch nicht studiert gehabt unbedingt. Also das war mir sehr interessant, weil ich war natürlich jemand, der gerade Politikwissenschaft studiert hat im Ausland, der natürlich total noch vielleicht sogar utopischer war als jetzt. Das, wir können alles verändern, dieser extreme Optimismus einfach. Und mit 22 schon Leute zu sehen, die nicht mehr wählen und eh gedacht haben, das ist doch eh alles dasselbe da oben, war wahnsinnig interessant und auch sehr schwierig zu verstehen, als ich 22 war. Das hat sich leider nicht geändert. Also in England hatte man vielleicht ein bisschen früher diese Entwicklung, die wir jetzt haben, ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv keine einfache Sache. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde in der politischen Debatte, und das macht jetzt Steffen Mau zum Beispiel sehr stark, ist auch einfach stärker auf diese Ungleichheiten einzugehen und was für Auswirkungen auch sie auf die Politik haben. Weil, wenn ich mich erinnere, gab es eine Studie, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es von der Hans-Böckler-Stiftung war oder von jemand anderen, die eben gesagt hat, dass, wenn man eben sozioökonomisch schlechter dasteht, man das direkte Auswirkungen auf das politische Engagement hat. Und je größer diese wirtschaftliche Spaltung auch ist in unserem Lande, desto stärker hat es eine Auswirkung auf die politische Spaltung. Und das heißt, es ist auch eine wirtschaftspolitische Entscheidung, wie wir das Geld verteilen und ob wir halt eben es in unsere Gesundheit investieren, in unsere Arbeitslosenversicherung, in unsere Sozialversicherung, in Infrastruktur. Und das sollte nicht unabhängig davon gesehen werden, weil man kann von Demokratiepolitik sprechen, aber im Endeffekt geht es auch um wirtschaftspolitische Fragen, die so ein bisschen verdeckt jetzt werden, finde ich, von der ganzen Migrationsdebatte. Die Rechten waren sehr gut darin, das auch zu verbinden. Also die Migrationspolitik mit Sozialpolitik zu verbinden und zu sagen, die nehmen uns die Jobs weg. Ich stehe schlechter da deswegen. Also nicht nur, es hat auch eine kulturelle Komponente, aber die haben das sehr gut zusammengefasst und deswegen sollte man die nicht unterschätzen. Das sind extrem gute PolitikerInnen leider. Und da muss man große Angst davor haben.
Ja, es ist das größte Ablenkungsmanöver derzeit, finde ich. Wir sind auf einer Karrieremesse und ich dachte, wir nehmen das ganze Machtthema mal kurz mit ins Unternehmen, in den Mikrokosmos des Unternehmens. Jetzt hast du Hannah Arendt zitiert. Die hat gesagt, jeder Mensch steht irgendwo in einem Machtverhältnis. Das heißt, das hat mir sehr vor Augen geführt, dass wenn ich eine Praktikantin einarbeite zum Beispiel, dann habe ich die Macht, ihren Leben, Arbeitsalltag konstruktiv zu gestalten sozusagen. Jetzt gibt es aber ja in den Unternehmen wirklich meistens sehr klare Machtverhältnisse. Viele, oder ich würde sagen, der Großteil der Unternehmen funktioniert noch als Hierarchie. Das bedeutet, wir haben ein Organigramm. New Work möchte flachere Hierarchien, möchte das alles so ein bisschen aufweichen. Aber was, wenn es dann ein Machtvakuum gibt? Was, wenn keiner mehr sagt, wo es lang geht und dann die Ordnung verloren geht sozusagen? Was sind die Schritte, in der so eine neue Machtordnung vollzogen werden kann?
Also grundsätzlich sind ja Machtverhältnisse nichts Schlechtes als erstes. Die Frage ist, wie man diese Macht ausübt und ob die Machtverhältnisse sich auch ändern können oder nicht. Und Ich bin selber jetzt in einer Managementposition. Ich fand es sehr interessant, selbst zu sehen, dass auch Praktikanten natürlich bestimmte Erwartungen auch an einen haben als Leitung, jemand in der Leitungsfunktion. Und dass dann praktisch eine von beiden Seiten kommen muss, dass man halt eben nicht in diese alten Machtstrukturen verfällt, weil sie halt davon ausgehen. Also ich habe teilweise Praktikantinnen gehabt, die davon ausgehen, dass es so ist, weil ich natürlich eine Leitungsfunktion ist, dass ich dann halt das vorgebe. Das ist natürlich eine Unsicherheit, die dann noch passieren kann, wenn man das halt eben nicht vorgibt und sagt, da musst du mir jetzt, ja, Optionen oder musst selber damit erstmal proaktiv mir was vorlegen, damit wir dann halt zusammen entscheiden können. Im Endeffekt trage ich dann natürlich die Verantwortung als Leitungsfunktion. Aber im Endeffekt kommt es dann trotzdem darauf an, auch selbst in diese Gestaltungsmacht reinzugehen. Und ich habe da echt auch lange gebraucht dafür. Ich habe in Frankreich studiert und da sind die Machtverhältnisse sehr klar. Also es ist sehr hierarchisch strukturiert, gerade in der Schule. Und es fängt auch schon bei der Schule an. Ne? Es ist auch sehr schön, dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis zu sehen, weil das kann sich ja umdrehen. Also es geht ja darum, dass der Lehrer was vermittelt und dann der Schüler oder die Schülerin irgendwann selber vielleicht mal Lehrer oder Lehrerin wird. Es ist ja, es gibt ein Machtgefälle schon, aber das kann sich umdrehen und ich finde, das ist ein schönes Zeichen, wie das passieren kann. Ist natürlich nicht immer so, aber dass halt eben man vielleicht auch allen oder allen Mitarbeitenden Verständnis dafür gibt, dass Machtverständnis, also dass man sein eigenes Machtverständnis vielleicht auch umdenken sollte oder dass es halt eben auch bestimmte Gestaltungsspielräume gibt, die man ausnutzen kann.
Also meinst du damit, wenn ich verstehe, dass ich in Zusammenarbeit mehr Gestaltung erreichen kann und,
genau,
und daher man sich deutlich mehr auf Augenhöhe begegnet, obwohl es vielleicht in der Positionsbeschreibung theoretisch ein Machtverhältnis.
Also es gibt verschiedene Arten der Macht. Also Schüler-Lehrer ist zum Beispiel ein Verhältnis. Es gibt ja auch formelle und informelle Macht. Also es gibt ja auch schwache Chefs sozusagen und Personen, die halt innerhalb des Unternehmens dann sehr zum Beispiel alle Informationen bekommen und dann dadurch auch eine Informationsmacht haben. Es sind verschiedene Arten der Machtrollen, die man haben kann in einem Unternehmen. Manche werden mehr als angesehen als andere im Formellen, aber die sind genauso wichtig und das richtig zu verstehen, ist total wichtig aus meiner Sicht.
Du hast vorhin jetzt das Macht des Kollektivs angesprochen und schreibst im Buch, kollektive Macht könnte zu einer gerechteren Arbeitswelt führen und zu einer größeren Selbstwirksamkeit der ArbeitnehmerInnen. In der Politik wiederum würde ein stärkeres kollektives Machtverständnis für mächtige Allianzen gegen Autokraten sorgen.
Ja.
Wie würde sich sowas gestalten? Wie würde das dann aussehen?
Ich weiß, es klingt alles sehr utopisch und idealistisch. Aber wie man die herstellt, ist nicht einfach, aber das hat eben mit diesem Machtverständnis zu tun, dass man eben nicht Macht als individualistische, machiavellistische Macht, um seine eigene Macht zu erhalten und zu vergrößern, denkt, sondern eben, wie kann ich mit anderen kooperieren, um bestimmte Interessen zu vertreten, und Allianzen schmieden, um bestimmte Sachen voranzutreiben. Und das sieht man, also es funktioniert. Ich meine, Fridays for Future hat sehr lange sehr gut funktioniert. Man merkt erst jetzt, habe ich das Gefühl, wie stark die eigentlich einen Effekt hatten auf die Klimapolitik. Also wenn wir den Green Deal in Europa haben, dann war das aufgrund der Klimabewegung. Das heißt, die haben ganz typisches Beispiel, es extrem gut hinbekommen, kollektive Macht zu vereinen und Druck auszuüben. Und natürlich waren dann bestimmte Personen ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber es stand eine Bewegung dahinter. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie kollektive Macht funktionieren kann. Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Anfang des Jahres waren auch ein schönes Beispiel dafür. Die Frage ist immer, wie man das dann kanalisieren kann und ob was daraus entstehen kann oder nicht. Funktioniert natürlich nicht immer, aber das ist ja auch das Schöne an der Demokratie, dass man halt eben diese Möglichkeit überhaupt hat. Also diese Möglichkeit, protestieren zu können, Versammlungsfreiheit, politische Parteien herzustellen, das sind eben diese kollektiven Machtstrukturen, die existieren und die wir in der Demokratie ausnutzen können. Und die gibt es eben in autoritären Staaten nicht mehr. Und das ist gerade dieses Tragische, was ich kenne nur Frankreich und Deutschland sehr gut. Da hat man so lange in der Demokratie gelebt, dass man es teilweise nicht mehr mitbekommt. Aber wenn man sich mit Ungarn etwas beschäftigt, dann weiß man, wie schnell das vorbei sein kann. Dort ist es schon so, dass es keine freien und geheimen Wahlen mehr gibt. Das haben internationale Wahlbeobachter 2022 schon gesagt. Das heißt, es gibt keinen Parteienpluralismus mehr. Es gibt keine unabhängige Zivilgesellschaft mehr. Und ohne diese Sachen haben wir nicht mehr diese Möglichkeit, eben kollektive Macht auszuüben. Wir haben jetzt kaum über Feminismus gesprochen, aber dieses Machtverständnis, dieses Machiavellistische ist ja extrem von toxischer Männlichkeit geprägt. Also Es war auch ganz interessant, als ich glaube, das war sogar Machiavelli, der dann sagte, dass Frauen irgendwie dafür zuständig sind, dass sie die Staaten in den Ruin treiben. Also der hatte in seinen Büchern sogar...
Er war ein Fan, ja.
Also es war extrem interessant, weil es halt eben auch diese politische Macht ist ja als was Öffentliches gesehen, die Frauen immer schön im Privaten, dass Frauen manipulieren und deswegen halt eben nicht ehrlich mit Macht umgehen können. Das war so dieses Verständnis von machiavellistischer Macht, die teilweise immer noch da ist. Also wenn wir so wenig Frauen in der Politik haben und in öffentlichen Positionen, dann hat es natürlich auch damit zu tun. Und genau, diese toxische Männlichkeit hat definitiv was damit zu tun, genauso wie mit den Privilegien, dass bestimmte Menschen sich halt eher in Machtpositionen sehen als andere. Und deswegen fände ich sehr schön, wenn wir, am Ende höre ich auch mit Bell Hooks auf, also Hannah Arendt und Bell Hooks, die haben auch wirklich versucht, nicht zu viele Männer zu zitieren, was echt nicht einfach war bei Macht, weil so viel darüber gesprochen wurde, wo es nur Männer waren, aber dieses Verständnis auch Macht nicht aus Angst heraus zu gestalten, sondern aus Liebe heraus. Und Bell Hooks hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das ich wirklich allen empfehle. All About Love heißt es, wo es darum geht, eben Macht nicht nur im Romantischen und im Privaten zu sehen, sondern eben auch als öffentliche Sache. Und man tatsächlich auch aus Liebe für eine Gesellschaft, was jetzt auch sehr utopisch klingt, aber aus diesem Verständnis heraus Macht auszuüben. Und habe versucht, es so ein bisschen zu verbinden, weil wir sehen gerade ein Machtverständnis, das sehr stark auf Angst positioniert ist.
Ja, vielen. Jetzt haben wir eine Frage aus dem Publikum.
Jetzt ist ja Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin. Da hat man ja schon den Eindruck, dass die eher sehr machtfokussiert ist. Und einem als politischen Laien fällt einem einfach schwer, dieses ganze System mit diesen Kommissaren oder der Kommission zu verstehen und wie da die Pöstchen auch verschachert werden an Leute, die ohnehin schon in Geld schwimmen oder unter Umständen auch sich den Posten, sag mal, kaufen. Mich würde interessieren, wie nah bist du da dran? Kannst du da was dazu sagen? Was läuft da in Europa eigentlich ab, was eigentlich nichts mehr mit Demokratie zu tun hat, sondern, oder sagen wir, wenig. Aber da würde ich deine Meinung gern hören.
Ja, ist immer interessant, weil wenn ich über Europa spreche, nicht in Brüssel, komme ich immer in die Position, Europa zu verteidigen, was mich ein bisschen nervt, weil ich selber relativ kritisch damit umgehe. Aber was ich immer zunächst sagen würde, ist, dass Europa nicht antidemokratischer ist als auf nationaler Ebene. Also die Korruptionsskandale, die wir in Brüssel sehen, die gibt's auch in Deutschland mit dem Aserbaidschan-Affäre zum Beispiel, hat man auch schön unter den Teppich gekehrt. Katargate ist definitiv problematisch. Das ist alles extrem problematisch, aber es ist nicht schlimmer in Brüssel. Nur um das vorab zu sagen. Und ja, von der Leyen wurde sehr stark kritisiert dass sie Macht sehr stark zentralisiert hat, dass sie auch machiavellistisch damit umgeht. Ich frage mich immer so ein bisschen, zum Beispiel Politico war da extrem kritisch. Darf man nicht vergessen, dass die auch Axel Springer gehören übrigens und vielleicht auch eine politische Agenda haben, aber das ist jetzt so ein bisschen in Brackets. Die Frage ist immer so ein bisschen, ich frage mich immer, ob das dann Sexismus schon ist oder ob das stimmt. Und ich glaube schon, dass sie eine extrem gute Politikerin in dem Sinne ist, dass sie weiß, wie sie ihre Macht nutzen kann in einem System, dass das ist, was es ist. Und sie hatte es in den letzten 5 Jahren nicht einfach, weil Charles Michel, der Ratspräsident, wirklich sehr sexistisch war. Vielleicht erinnern sich einige an die Sofagate-Affäre, wo er nicht mal den Platz gelassen hat in der Türkei bei Erdogan-Besuch. Also so dieses Image war einfach auch eine absolute Katastrophe. Und die hat es wirklich nicht einfach gehabt, weil sie halt eben auch von sehr viel Macht hat. Und eine Frau ist in einer Position, die auch nicht einfach ist, weil sie halt eben auch vor allem mit den Regierungen sehr viel zu tun hat. Und zwar mit Macron, dem Scholz, aber auch anderen, die halt eben auch alle was zu sagen haben. Ich will sie jetzt gar nicht zu sehr verteidigen, weil ich finde, das ist nicht unbedingt was Gutes, wenn man diese Macht zentralisiert. Und was die Kommissare angeht, vielleicht einfach nur sehr faktisch gesehen, die werden nominiert von den verschiedenen Regierungen Europas. Es hängt natürlich sehr stark, wie die Regierungen auf Europa blicken. Und wenn sie sagen, ich schicke da jemanden hin, der korrupt ist und so ein bisschen als Abstellgleis, dann kann leider Frau von der Leyen wenig machen. Sorry, sehr lange Antwort, aber wenn es um Europa geht, rede ich viel und gerne.
Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier alle Machtverhältnisse, weil wir große Schwestern sind und Tanten und Mütter und LehrerInnen und Chefinnen und sowas, wie trage ich im Alltag dazu bei, dass sich Machtverhältnisse konstruktiver gestalten?
Im Endeffekt habe ich natürlich immer die Frage auch nach, was man individuell machen kann. Wobei ich schon sehr stark darauf eingehe, dass mir dieses Kollektive sehr wichtig ist, weil wir viel zu oft in einer sehr individualisierten Gesellschaft leben, wo es wirklich sehr viel ums Individuum geht und nicht so sehr um das Kollektive, aber im Endeffekt sind es ja die Menschen, die gestalten. Das würde ich vielleicht mitgeben. sich wirklich hinzusetzen und zu fragen, was sind eigentlich die Werte, die mein Machtverständnis ausmachen? Will ich den Leuten Angst machen? Ist das mein Druckmittel oder wie nutze ich praktisch meine Macht aus? Sowohl im Freundeskreis, bei der Arbeit, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Oder versuche ich so das Beste aus den Leuten rauszukitzeln, würde ich schon fast sagen. Also jeder, das ist ja genau dieser Punkt. Wir können Macht nicht wegdenken und wir sollten es auch nicht unter den Teppich kehren, sondern wirklich überlegen, was ist mein Machtverständnis, wie nutze ich es und wie möchte ich es nutzen, wenn ich merke, okay, es ist dann nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen auch diese Frage nach den Werten oder nach dem moralischen Kompass. Und ich unterscheide es auch sehr stark mit Moralisierung, weil ich denke nicht, dass andere Leute zu moralisieren irgendwie dabei hilft. Wir haben schon eine Tendenz, es auch stark zu tun, finde ich, in der öffentlichen Debatte, sondern zu fragen, wo ist mein moralischer Kompass und passt der eben mit meinem Machtverständnis zusammen oder nicht? Diese Frage sich zu stellen und vielleicht auch einfach mit anderen oder mit unter Freundinnen und Freunden das Thema auch einfach anzusprechen und ein bisschen das zu enttabuisieren, würde ich sagen, und zu sagen, ja, wir leben in der Gesellschaft, wir werden Machtverhältnisse haben. Wie möchten wir diese Machtverhältnisse gestalten? Was sind auch meine Rollenbilder? Also ich spreche von Jacinda Ardern, die auch gesagt hat, ich habe nicht mehr genügend im Tank und ich gehe jetzt raus aus der Politik, weil ich das nicht mehr kann. Das ist auch ein mutiger Schritt, würde ich sagen. Die wurde auch sehr stark dafür kritisiert. Da haben andere gesagt, ja, jetzt steht die ihre Partei so schlecht da, wenn sie weggeht. Aber ich denke, das war auch ein wirklich wichtiger Moment, um zu sagen, wenn sie merkt, sie kann nichts mehr dazu beitragen, dann hört sie jetzt auf. Also das war auch ein Machtverständnis, wo sie auch aus Empathie heraus regiert hat, wo ganz viele Leute gedacht haben, oh Gott, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und das war für mich so ein Rollenbild, das ich gerne mehr in der Politik sehen würde.
Sophie, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuche uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.